Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, so dass es kein Entrinnen gibt.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 22. Mai 2025, gleich dem 1. Chordad 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Neue Weltordnung, Wesen, Zeichen und Eigenschaften. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Freunde, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge dieser Sendereihe. In diesem Teil geht es noch einmal um die Person und Denkweise von Khaja Abdullah Ansari, des bekannten iranischen Mystikers, Koranexegeten, Hadith-Kenners und Literaten, der im 11. Jahrhundert nach Christus, 5. Jahrhundert nach der Hijra, gelebt hat. Wir haben aus dem Leben von Khwaja Abdullah Ansari berichtet und ebenso über seine Werke und seinen Stil gesprochen. Das bekannteste seiner Werke ist der Munajat-Name. Wir können nicht alle seine Werke vorstellen, aber um Ihnen einen Eindruck von der Denkweise dieses Mystikers und Gelehrten zu Themen wie Armut und Reichtum, Wissen, Gotteswissen und Gottvertrauen zu geben, stützen wir uns nachstehend auf ein weiteres Werk von ihm. Das Thema Fakr und Ghana, Armut und Reichtum, kommt in der iranischen Literatur, insbesondere in den mystischen Werken, immer wieder vor. Das persische Wort Fakr bedeutet Besitzlosigkeit und Bedürftigkeit und Ghana bedeutet Reichtum und Bedürfnislosigkeit. In den Augen der Mystiker ist nur Gott reich im Sinne von Bedürfnislosigkeit, während der Reichtum der Menschengeschöpfe im inneren Reichtum besteht. Der innere Reichtum ist eine Stufe, auf der sich der Diener Gottes von der Welt und allen ihren Bewohnern unabhängig sieht und wo er, da er zur Wahrheit gefunden hat, ausschließlich Gott zugewandt ist. In seinem Werk Sad Meidan, 100 Schauplätze, stützt sich der Mystiker Abdullah Ansari auf den Vers 8 der Sure 93, Duha, im Heiligen Koran. Und dich, o Prophet, hat Gott arm gefunden und reich gemacht. Er versteht das Wort Ghana, von dem das Wort Aghna in diesem abgeleitet ist, als Reichtum in dreierlei Sinne und unterscheidet nach materiellem Reichtum, einem reichen Ich und einem reichen Herz. Die Allgemeinheit versteht unter materiellem Reichtum üblicherweise, dass jemand sehr viel materielle Dinge besitzt. Aber die Mystiker sind der Überzeugung, dass gerade großer Vermögensbesitz die Verdorbenheit und den Gott ungehorsam begünstigen und daher schließen sie die Augen vor den weltlichen Abhängigkeiten und Interessen wie Vermögen und soziale Positionen. Khwaja Abdullah ist davon überzeugt, dass selbst ein Vermögen, welches auf dem religiös zulässigen Wege halal erworben wurde, ein Übel darstellt. Daher mahnt er diejenigen, die den Pfad der Wahrheit gehen, keinen Besitz anzuhäufen und sich nicht diesem Übel auszuliefern. Aus der Sicht von Khwaja Abdullah ist die zweite Art von Reichtum die Bedürfnislosigkeit des Ichs. Die Menschen sollen diese Bedürfnislosigkeit anstreben. Der hartnäckigste Schleier, der den Wanderer auf dem Weg zur Wahrheit und zu Gott behindert, ist nämlich durch die Beachtung des Ichs und seine Befolgung gegeben. Es ist typisch für das Ich, dass es den Menschen verlockt, und es ist klar, dass jemand, der seinem Ich folgt, keinen Schritt unternimmt, um Gott zufriedenzustellen. In den Augen von Khwaja Abdullah Ansari besteht daher der Reichtum des Ichs darin, dass der Mensch sich nicht mehr von seinem Ich, sondern von Gott abhängig fühlt. Wenn der Wanderer auf dem Pfade Gottes diese Bedürfnislosigkeit gegenüber dem Ich erreicht hat, braucht er keinen weltlichen Gewinn und Nutzen mehr. Dann hofft er nur noch, seinen Herrn zu erreichen. hat sich der Mystiker aus der Abhängigkeit von materiellen Besitz und der Ich-Abhängigkeit befreit, erfüllt er laut Roger Abdullah die beiden Voraussetzungen für die dritte Art von Reichtum, den Reichtum des Herzens. Ein frommer Wanderer, der sich nicht mehr auf Besitz und das Ich angewiesen fühlt und dadurch reich wurde, dessen Herz ist in Wahrheit reich und bedürfnislos geworden. Das Herz dieses Wanderers, Salik, auf dem Pfad Gottes, braucht nichts und niemanden auf der Welt, denn es hat zu Gott gefunden. Mit den Worten von Khawaja Abdullah Ansari erreicht der Gottesdiener dank dieses Reichtums des Herzens innere Ruhe, eine Ruhe, die über die Weite von 7 Himmeln und Erden hinausreicht. Die Armut bildet im allgemeinen Sinne das Gegenteil zum Reichtum, aber in der Mystik bedeutet Armut, Darwishi, die Abhängigkeit von Gott, dem Allmächtigen. Armut bedeutet in der Mystik die Bedürftigkeit gegenüber Gott. Der Mystiker hängt nicht an den weltlichen Dingen und fühlt sich nicht auf sie, sondern nur noch auf Gott angewiesen. Durch Erreichung der Stufe der Bedürftiglosigkeit und Unabhängigkeit von den weltlichen Dingen erlebt er die Stufe Fana für Allah, der Entfernung in Gott. Dies ist die Stufe wahren Reichtums. Einige Mystiker sagen, man brauche, um die Stufen auf dem Weg zu Gott hochzusteigen, Wissen als Reiseproviant. Sie sagen, wenn einige Salikin, spirituelle Wanderer, vom richtigen Weg abgeraten, liegt es an ihrer Unwissenheit. Sie treten ohne die mystischen Grundsätze, den Weg und seine Sitten zu kennen, den Pfad an und begehen daher in der Mehrheit Irrtümer. Khawaja Abdullah Ansari sagt, auch wenn Wissen für den Mystiker eine Fessel darstellt, so ist er noch ein Mystiker ohne Wissen, nicht mehr als ein Teufel. Laut Khawaja Abdullah Ansari ist Unwissenheit für den Mystiker ein Gift, welches ihn auf dem Pfad zu Gott niederstreckt. Wissen betrachtet er dahingegen als Mittel zur Beleuchtung des Weges. Er sagt aber auch, dass es nicht genügt, wenn ein Wanderer auf dem Weg zur Wahrheit Wissen anhäuft. Vielmehr betont er, dass Wissen mit Gottwissen und Erkenntnis einhergehen muss. Das Gottwissen und die Erkenntnis betrachtet er als die Seele des Wissens und kritisiert ein Wissen, dem Gottwissen und Gotterkenntnis fehlt. Das Wissen ist für den Mystiker Abdullah Ansari eine Leuchte, die den Weg des Mystikers erhellt, und das Gottwissen und die Erkenntnis ist die Leiter, auf der er emporsteigt und sich vervollkommnet. Khawaja Abdullah sagt, dass der Wanderer auf dem Pfad zu Gott nicht beim Wissen stehen bleiben darf, sondern das Wissen nutzen muss, um an die Erkenntnis und das Wissen über die Wahrheit zu gelangen. Die Wanderung zur absoluten Wahrheit ist wie eine Leiter, auf der der Wanderer mit Hilfe von Wissen und Gottes Wissen und Erkenntnis Stufe für Stufe höher steigt, bis er Gott begegnet. Ein weiterer wichtiger Gegenstand ist bei Khawaja Abdullah Ansari das Vertrauen in Gott, Tawakkul. Tawakkul bedeutet laut dem mehrbändigen Wörterbuch von Dehrodin jemanden vertrauen, sich auf jemanden stützen und die eigene Unfähigkeit eingestehen. Aber in der Terminologie der Mystiker bedeutet es noch etwas anderes. Es bedeutet, eine Angelegenheit jemanden überlassen, dem man vertraut und der stark ist. In der Mystik ist Tawakkul eine sehr hohe Stufe, die nicht jeder erreicht. Auf dieser Stufe vertraut jemand so sehr in Gott, dass er sich von jedem anderen loslöst. Noch höher kommt in den Augen von Khwaja Abdullah die Stufe des Taslim zu stehen. Auf der Stufe von Tawakkul überlässt der Mystiker alle Angelegenheiten Gott, während er auf der Stufe des Taslim, der Ergebung, sich selber Gott überlässt. Gemäß Khwaja Abdullah Ansari hat der Gottesdiener aber bereits eine hohe Stufe erreicht, wenn er alle seine Angelegenheiten Gott überlässt, wie seinen Glauben und seinen Lebensunterhalt und die Erwiderung schlechter Taten von anderen. Dann hat er nämlich einen schweren Weg hinter sich gebracht und bereits viele Stufen bestiegen. Khwaja Abdullah Ansari sieht im Gottvertrauen eine Stufe für die Allgemeinheit und in der Stufe Taslim die Stufe, die nur besondere Gottesdiener erreichen. Mit Allgemeinheit meint er die Anhänger der Mystik, die auf ihrem langen Weg zur Wahrheit Härten auf sich nehmen und viele Stufen weiterkommen müssen, wobei Tawakkul eine dieser Stufen ist. Die Ergebung, Taslim, ist die Stufe der Gottliebenden, die das Glück fanden, spirituell ihrem Schöpfer und Herrn nahegekommen zu sein und ihm zu begegnen. Wasle. Der Wanderer, der die Ebene des Gottvertrauens erreicht hat, ist in den Augen von Ansari noch unterwegs, denn er hat Gott nur seine Angelegenheiten und nicht sich selber und sein Schicksal überlassen. Aber jemand, der die Ebene der Ergebung erreicht hat, der hat akzeptiert, dass Gott der Allmächtige immer Gutes für ihn will. Er hat innere Ruhe erreicht. Er hat sich selber Gott überlassen und ist seinem Willen gegenüber ergeben. Er glaubt daran, dass das, was Gott für seine Diener bestimmt, immer gut für sie ist, auch wenn es in den Augen der Menschen zu ihrem Nachteil zu sein scheint. Damit beenden wir unsere Ausführungen über den iranischen Mystiker Abdullah Ansari. Beim nächsten Mal werden wir uns dem iranischen Dichter Nizami zuwenden.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen. Freunde, es war schön, Sie in unserer Serie Geschichten und Zeichen zu Gast zu haben. Wir haben Ihnen über einige Begebenheiten, über die im Koran geschrieben steht, berichtet. Sie haben über schöne und bittere Ereignisse erfahren. Es waren alles Geschehnisse aus der Geschichte der Menschheit. Gott führt diese als Beispiele an, damit der Mensch darüber nachdenkt und eine Lehre für sich daraus zieht. Geschichten und Erzählungen sind ein indirektes Mittel zur Übermittlung von gewichtigen Botschaften. Der Mensch möchte von Natur aus gerne über das Schicksal anderer erfahren. Die Geschichten, die im Koran stehen, versetzen uns in einen seelischen Zustand, der uns hilft, daraus wertvolle Botschaften für unser eigenes Leben zu entnehmen. Diese Woche hören Sie unsere letzte Erzählung aus Geschichten und Zeichen. Subhan schien aufgeregt und ärgerlich.
Er hatte noch zu tun und die Arbeit wollte einfach nicht zu Ende gehen. Sein Freund fragte, was ist mit dir los? Suban antwortete, siehst du nicht, wie viel Arbeit ich heute habe? Sein Freund machte ihm Mut, hab Geduld. Irgendwann wird deine Arbeit doch ja zu Ende gehen. Ja, ich weiß, aber ich schaffe es heute nicht mehr, zum Propheten zu gehen und mich vom Alltag zu erholen. Ich habe mir gerade überlegt, weißt du, wenn mir jemand alle Freuden, die es gibt, schenken würde, wäre ich dennoch nicht beglückt, wenn ich an dem Tag nicht den Propheten Gottes sehen könnte. Subans Freund wollte wieder etwas sagen, aber er merkte, Suban ist sehr in Gedanken. Er hörte nur, wie Suban vor sich hin sagte, »O Gott, ich liebe deinen Propheten und mag ihm nicht fernbleiben. O Gott, gib, dass ich ihn jeden Tag sehen kann.« Die Sonne war aufgegangen und verteilte ihr Licht auf die Stadt. In den Gassen war wieder Leben und Bewegung. Der Alltag hatte begonnen. Auch Suban verließ das Haus, um zur Arbeit zu gehen. Er war wieder sehr nachdenklich. Da sah er plötzlich den Propheten Gottes. Hocherfreut lief er auf ihn zu und fragte, wie es ihm geht. Der Prophet sagte zu Suban, »Du bist seit längerem immer traurig. Was bedrückt dich?« Suban schüttelte sein Herz aus. »O Prophet Gottes, wenn ich fern von euch bin, habe ich das Gefühl, vielleicht werde ich euch nicht mehr sehen können. Auch heute denke ich darüber nach, wie ich am jüngsten Tag die Trennung von euch ertragen soll. Auch wenn ich im Paradies leben sollte, werde ich euch nicht sehen können, denn ich stehe nicht auf eurer Stufe.«
Der Prophet schwieg. Suban kamen die Tränen. Er fuhr fort, »O Prophet Gottes, und wenn ich nicht ins Paradies komme, dann ist ohnehin klar, was mit mir passiert. Aber in beiden Fällen werde ich nicht in eurer Nähe sein können. Da soll ich nicht bekümmert sein.« Suban sagte nichts mehr. Er war zu traurig, um weiter zu sprechen. Der Prophet sah Suban an und sagte wieder nichts. Doch Suban sah, wie sich sein Gesicht veränderte. Dies war der Zustand, in dem der Prophet Offenbarungen empfing. Suban wartete ungeduldig. Was würde Gott dem Propheten herabschicken? Es vergingen einige Augenblicke und der Prophet kehrte in den normalen Zustand zurück. Er legte seine Hand auf die Schulter Subans und sagte, »Eben ist der Offenbarungsengel zu mir gekommen und hat die Botschaft des Herrn für mich überbracht. Möchtest du erfahren, was der Herr gesagt hat?« Natürlich wollte Suban es wissen. »O ja, Prophet Gottes, geht es in dem Wort des Herrn über die Begegnung mit euch?« Der Prophet Muhammad Salawatullah alaih lächelte freundlich und nickte mit dem Kopf. Dann zitierte er folgende Offenbarungszeichen aus der Sure 4. Es war das Offenbarungswort 69 dieser Sure. »Diejenigen, die Gott und dem Gesandten gehorchen, werden am jüngsten Tag zusammen mit denen sein, denen Gott seinen Segen zukommen ließ.« Wie die Propheten, Wahrhaftigen, Märtyrer und Rechtschaffenen, welch gute Gefährten. Suban war voller Freude, erhob die Hände zum Himmel und sagte, »O Gott, ich danke dir.« Und der Prophet Gottes sagte zu ihm, »Bei Gott, der Glaube eines Muslims ist unvervollständigt, solange er uns nicht mehr als sich selber, seine Eltern und alle seine Verwandten liebt und sich nicht ihm fügt, was wir sagen.«
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Muhtabat mit dem Titel Hosen, das heißt Trauer.
مگر که بوی تو آرد نسیم از هارم چه روزها به شما Yeah.
که جان برف که با ما سخن نمیگوی چه کردم که به اجرام تو
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Neue Weltordnung, Wesen, Zeichen und Eigenschaften. Weiterhin guten Empfang. Am 10. und 11. Mai 2023 veranstaltete die Höhere Nationale Verteidigungsuniversität Irans eine zweitägige Sitzung mit dem Titel Geometrie der neuen Weltordnung. Im ersten Teil wurde die Weltordnung kurz erwähnt und in diesem zweiten Teil werden die Zeichen und Merkmale der neuen Weltordnung diskutiert. Was sind die Anzeichen für einen Wandel in der gegenwärtigen Weltordnung? Eines der Anzeichen für einen Wandel in der gegenwärtigen Weltordnung ist die Stärkung der Rolle Schwellenmächte in der Weltordnung, die in der Lage sind, den US-Unilateralismus herauszufordern. Im letzten Jahrzehnt haben die Schwellenmächte wie Russland und China in der militärischen und wirtschaftlichen Dimension die sogenannten asiatischen Tigerländer, darunter Singapur, Taiwan, Malaysia und Südkorea, in wirtschaftlicher Hinsicht einige arabische Länder, insbesondere Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE und Katar, in Bezug auf Wirtschaft und insbesondere Energie, sowie die Islamische Republik Iran und der Widerstand in Bezug auf Position und Rolle in der Verteidigungsdimension gegenüber der amerikanisch-israelischen Achse in der westasiatischen Region an Bedeutung gewonnen und haben die US-Strategien in Frage gestellt. Kamal Kharozi, der Leiter des Strategischen Rats für Außenbeziehungen, beschäftigte sich mit diesem Thema auf der Konferenz Geometrie der neuen Weltordnung an der Höhere Nationale Verteidigungsuniversität Irans und sagte, unabhängige Länder suchen nach einer Ordnung, in der den Rechten der Nationen richtig Rechnung getragen werden. Ein weiteres Zeichen für einen Wandel in der aktuellen Weltordnung ist die Bildung oder Stärkung regionaler und überregionaler Allianzen und Organisationen, die gegen die von den Vereinigten Staaten geführten globalen Organisationen agieren. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die BRICS-Gruppe und ASEAN gehören zu diesen Organisationen, die ihre Position in der Weltordnung durch die Präsenz von Schwellenmächten gestärkt haben und einen großen Einfluss haben, der allmählich zunimmt. Ein weiteres Zeichen bezieht sich auf die Region Westasien. Während der Ära der US-Hegemonie über die Weltordnung wurde jede Agenda oder Politik Washingtons im westasiatischen Raum wirksam und erreichte ihr Ziel. Am offensichtlichsten war der Angriff auf den Irak im Jahr 2003 und der Sturz des Baas-Regimes in diesem Land. Seit 2011 haben die USA alle ihre außenpolitischen Ressourcen und Instrumente einschließlich terroristischer Gruppen eingesetzt, um die Regierung von Bashar al-Assad in Syrien zu stürzen, die Islamische Republik Iran zu stürzen oder zumindest zu schwächen und auch die Widerstandsakte zu zerstören oder zumindest zu schwächen. Aber sie haben nicht nur keine minimalen Ergebnisse erzielt, sondern sogar das Scheitern ihrer Politik miterlebt. Bashar al-Assad blieb an der Macht und heute nahmen sogar die mit den USA verbündeten arabischen Länder die Beziehungen zu Syrien wieder auf und dieses Land kehrte ebenfalls in die Arabische Liga AL zurück. Die Islamische Republik Iran hat auch alle Verschwörungen der USA und ihrer Verbündeten erfolgreich überstanden und ist auf dem Weg, die Sanktionen zu neutralisieren. Die Widerstandsachse wurde nicht nur nicht zerstört oder geschwächt, sondern sie gilt schon als einer der wichtigsten Akteure im westasiatischen Raum. Eine wichtige Entwicklung im westasiatischen Raum ist neben den genannten Fällen das ausdrückliche Misstrauen der Länder dieser Region gegenüber den Sicherheitsgarantien Washingtons, das diese Länder dazu veranlasste, sich in ihrer Außenpolitik mehr auf Partner im Osten zu setzen. Der Krieg in der Ukraine kann auch als eines der Zeichen des beginnenden Wandels in der gegenwärtigen Weltordnung angesehen werden. Viele Analysten und Theoretiker glauben, dass der Krieg in der Ukraine eine geplante amerikanische Verschwörung gegen Russland war. Washington stellte fest, dass Russland zunehmend und kontinuierlich an Macht und Bedeutung in der Weltordnung gewinnt. Aus diesem Grund wurde der Boden für die Entstehung des Ukraine-Krieges und die Platzierung Russlands in dieser militärischen Falle geschaffen, sodass die Geschwindigkeit des Aufstiegs Russlands zur Macht in der Weltordnung abnahm. Offenbar begnügte sich Washington damit nicht und versucht weiter, sogar China und einige andere Schwellenmächte irgendwie in diese Falle zu locken. Allerdings verlief der Krieg in der Ukraine nicht so, wie es sich die USA gewünscht hatten. Und verschiedene Experten sind der Meinung, dass die Welt und die gegenwärtige Weltordnung nach diesem Krieg anders sein werden als davor. Welche Merkmale wird die neue Weltordnung aufweisen? Als Antwort auf diese Frage sollte zunächst darauf hingewiesen werden, dass die Änderung der Geometrie der gegenwärtigen Ordnung nicht bedeutet, dass die Staatszentriertheit als Hauptmerkmal der internationalen Ordnung ignoriert wird und auch nicht, dass die Anarchie in der Weltordnung ignoriert wird, sondern Staatszentriertheit und Anarchie sind im Sinne von Mangel an zentraler Autorität die Grundmerkmale der Weltordnung. Die neue Ordnung weist bestimmte Merkmale auf, von denen die folgenden am wichtigsten sind. Das erste Merkmal ist die Dezentralisierung der US-amerikanischen Macht. Im Grunde bedeutet die neue Weltordnung nicht, die USA in der Weltordnung zu ignorieren. Vielmehr ist mit der neuen Ordnung gemeint, dass die USA weiterhin als die einzige Supermacht in der Weltordnung gelten. Aber wir erleben die Dezentralisierung ihrer Führungsmacht, sodass die hegemoniale Autorität der USA geschwächt ist und neue Konkurrenten wie China, Russland, Brasilien oder Indien entstanden sind, die schwächelnde Position der USA in Frage stellen und es kommt zu Konflikten, die die US-Verantwortlichen nicht alleine lösen können. Daher ist dies das erste Merkmal der neuen Weltordnung. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass sich auch die Verteilung der Fähigkeiten in der Weltordnung ändern wird. Joseph Nye, ein berühmter neoliberaler Theoretiker, stellt hierzu fest, eine der wichtigsten Dimensionen dieser Transformation ist die Veränderung der Struktur der Weltordnung, also der Art und Weise, wie Akteure nach der Verteilung von Fähigkeiten platziert sind. Der Wandel im Machtgefüge vollzieht sich auf zwei Ebenen. Das eine ist Machttransfer und das andere ist Machtverteilung. Der Machttransfer hängt mit den Beziehungen zwischen den Regierungen zusammen, in deren Verlauf wir Zeuge der allmählichen Verlagerung des Zentrums der globalen Macht und des globalen Reichtums vom Westen in den Osten und der Wiederherstellung der früheren Position Asiens werden. Prozesse wie die Verlagerung des Machtschwerpunkts vom Westen in den Osten werden folglich zu Veränderungen in der Verteilung der Fähigkeiten und schließlich zu Veränderungen in der Stellung der Länder führen. Zum Beispiel, Schätzungen gehen davon aus, dass die globale Verschuldung der USA bis Ende 2021 etwa 300 Billionen Dollar erreicht hat. Das bedeutet, dass allein die US-Schulden mehr als 10% der weltweiten Staatsverschuldung betragen. Daher hängt die Streuung und Verteilung der Macht auch damit zusammen, dass die Schwellenmächte auch ihre Position in der Weltordnung im wirtschaftlichen, militärischen und sogar kulturellen und medialen Bereichen verändert und die Position der USA geschwächt haben. Das Ergebnis der beiden genannten Merkmale ist eine Veränderung der Kräfteverhältnisse. Durch die Schwächung der Position der USA und die Stärkung der Position der Schwellenländer wird sich auch das Kräfteverhältnis verändern. Kamal Kharrazi, der Leiter des Strategischen Rats für Außenbeziehungen, wies in seinem Vortrag auf der Konferenz Geometrie der neuen Weltordnung an der Höhere Nationale Verteidigungsuniversität Irans auf dieses Thema hin und sagte, die neue Ordnung entsteht nach der Änderung der Kräfteverhältnisse. Heute sehen wir, dass wir aufgrund der Veränderung des Machtgleichgewichts in der Region und auf internationaler Ebene an der Schwelle zu neuen Entwicklungen stehen und jedes Land, das Macht hat, versucht, seine Position zu stabilisieren und bei der Veränderung des Machtgleichgewichts eine größere Rolle zu spielen. Ein weiteres wichtiges Merkmal, der letzte Punkt zur neuen Weltordnung ist, dass diese Ordnung im Gegensatz zu den vorherigen Ordnungen nicht allein von den Großmächten gestaltet wird. Die stärksten Orden der modernen Geschichte, vom Westfalen im 17. Jahrhundert bis zur liberalen internationalen Ordnung im 20. Jahrhundert, waren keine übergeordneten Organisationen, die sich für das Wohl der Menschheit einsetzten. Stattdessen waren es Allianzen, die von Großmächten gegründet wurden, um einen Sicherheitswettbewerb mit ihren Hauptkonkurrenten zu führen. Die neue im Entstehen befindliche Ordnung entsteht in Mitwirkung zweier Großmächte, China und Russland, und mehrerer Regionalmächte. Und wenn diese Regionalmächte nicht mitwirken würden, würde es grundsätzlich nicht möglich sein, die aktuelle Weltordnung zu ändern. Damit schließen wir, liebe Hörerfreunde, unseren Beitrag ab und sagen Ihnen alles Gute bis zum dritten Teil des Beitrags. Thank you. Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.